Kann man nicht leicht beheben, über den Dorf, rüber weg.
Einfach mal luppen.
Jawohl, da sind wir wieder. Bei einfach mal luppen. Und ja, es ist eine Premiere, denn es ist das erste Mal, dass wir mit einem aktuellen Mitspieler von mir eine Folge machen. Wir hatten ja schon den einen oder anderen Ex-Spieler mit Miro, Per, Poldi oder was auch immer wen, aber noch mit keinem aktuellen. David Alaba ist heute unser Gast. David,
servus.
Ich grüße dich. Die Grüße gehen nach Wien an die österreichische Nationalmannschaft und an dich natürlich. Danke, dass du dabei bist. Ich meine, wir gehen ganz ehrlich damit um. Wir haben hier zuletzt eins auf die Mütze bekommen in Madrid. Das heißt aber nicht, dass es nicht weitergeht und dass wir diese versprochene Folge hier nicht machen. David, jetzt kommen wir zur schlechten Nachricht. Hier ist noch einer mit dabei. Das ist mein Bruder. Ja, er kann sich ja vielleicht mal kurz selbst vorstellen.
Was soll ich mich vorstellen? Mich kennt doch jeder.
Servus Felix.
Nein, hi, servus David. Schön, dass du dabei bist. Eine große Ehre auch für mich hier mit zwei. Nee, ist ja nur noch ein Nationalspieler in der Leitung. Toni ist ja kein Nationalspieler. Aber auf jeden Fall sehr schön. Wie geht's dir? Alles fit bei dir?
Alles gut, ja. Die Reise war sehr angenehm. Ich bin ja gestern schon nach Wien gereist, nach dem Spiel. Und wir haben uns heute dann in Wien getroffen mit der Mannschaft.
Sehr gut, sehr gut. Ich meine, da brennt ja auch ein bisschen der Baum, ne? Also ihr müsst schon ein paar Spiele gewinnen jetzt, ne? Von denen, die noch kommen.
Ja, ein paar mehr. Wäre nicht schlecht. jetzt haben wir zwei ganz wichtige Spiele, wo wir 6 Punkte holen sollten, wollen. Und ja, der zweite Platz ist irgendwo schon noch drin. Wird natürlich nicht einfach, das wissen wir. Aber ja. Wie du schon gesagt hast, es geht immer weiter.
So sieht's aus. Und zur Not dann wieder in Madrid, ne?
Ja. Auch da sollte demnächst mal wieder gewonnen werden, ne? Aber Stichwort Madrid, David, du bist im Sommer dahin gewechselt. Wie waren so deine ersten Wochen? Wie hast du dich eingelebt?
Ja, sehr positiv, sehr, sehr positiv. Schon vom ersten Tag an, wo ich mich wirklich sehr schnell wohlgefühlt habe in der Mannschaft, auch in der Stadt. Jetzt sind wir Gott sei Dank auch schon umgezogen. In ein Haus, gleich in der Nähe von Toni. Und jetzt Step by Step leben wir uns da schon auch ein, als Familie, aber auch ich persönlich auch Step by Step mit der Mannschaft. Ich fühle mich mittlerweile wirklich schon sehr wohl und war sehr schön, die erste Zeit.
Warst du ja auch die ersten Wochen im Hotel, das ist ja auch mal nervig dann, oder? Bist du auch froh, wenn du dann irgendwann mit der Familie zusammen bist im Haus, ne?
Ja, in die ersten Wochen, es war nicht so witzig, war dann auch die meiste Zeit allein, die Charlie und unser Sohn, die waren in München noch wegen einem ganzen Umzug und mit dem Kleinen im Hotel, das ist nicht so lustig.
Mhm, stimmt.
Deshalb der Toni, der hat immer gesagt, ja, und hast schon ein Haus, schau, dass du dein Haus schnell findest und ja, jetzt sind wir froh, dass wir was gefunden haben.
Ja, ich hätte ja, also wenn ich aktuell eins hätte, dann hätte ich dich ja aufgenommen, aber bin ja froh, dass ich selbst gerade...
Na dann lieber Hotel.
ich kann das ja bestätigen, ne? Also, und ich kann ja mal ein paar Parallelen ziehen von vor 7 Jahren, wo wir hergegangen sind. Und ich muss sagen, zum Einleben, zum Wohlfühlen gehört ja auch immer so ein bisschen auch da dazu. Und David, das mal für alle, die uns hier zuhören, ist ein absolut geselliger Mensch, ne? Also der mit echt, ja, fast allen auch irgendwo direkt ins Gespräch kommt und kommen will. Und da hindert's natürlich auch nicht. Und da musst du jetzt natürlich auch mal ehrlich sein, wenn man die Sprache ein bisschen spricht. So, das habe ich dann auch geschafft nach 3 Jahren. Du bist jetzt noch keine 3 Monate hier und muss sagen, David, Chapeau für dein Spanisch, wie du da dich aktuell schon durchkämpfst. Und also, wie gesagt, auf dem Stand war ich ungefähr nach 3 Jahren. Deswegen sei mal ehrlich, wann hast du angefangen, Spanisch zu lernen? Und sag mir jetzt nicht vor 2 Monaten, weil das glaube ich
doch
nicht.
Ja, doch.
Ja, ist klar.
Im Hotel begonnen.
Ist unsympathisch von dir, dass du das jetzt schon so gut kannst?
Na, so gut kann ich es jetzt auch noch nicht. Ich kann mich ein bisschen unterhalten. Ich lerne auch intensiv, wenn ich ehrlich bin, habe einen Sprachtrainer, der mir da wirklich hilft. Wir haben da immer eine Woche Unterricht, dann eine Woche frei und dann wieder Unterricht. So machen wir das. Und ja, im Hotel habe ich da begonnen mit dem Sprachunterricht und macht ja auch irgendwo Spaß und du hast es ja schon selber gesagt. Ich glaube, in Spanien braucht man die Sprache schon, weil da weniger Englisch reden, auch in der Mannschaft reden da echt weniger Englisch und deshalb ist das, glaube ich, schon wichtig.
Da siehst du mal, Toni, ne? Geht auch schneller.
Ja, deutlich schneller. Also
ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so lange braucht hast, wenn ich mal heute in Spanisch anhöre, das ist ja Wahnsinn.
Ja, aber 7 Jahre, David, also wenn du 7 Jahre da bist, da sage ich dir, hört sich nochmal ganz anders an, weil wie gesagt...
Ja, ich hoffe, dass sich das dann auch so anhört wie bei dir.
Nach 2 Jahren spätestens bin ich mir ziemlich sicher, weil so wie du jetzt schon sprichst, ne, und es ist ja auch nicht so, dass du nur so ein bisschen so gehört hast, du hast ja auch schon mit einigen, keine Ahnung, Vertretern vom Verein, gerade wo es auch um Haus ging und so weiter, da telefoniert auf Spanisch. Von daher, also da Chapeau. Aber wir wollen ja mal allgemein so ein bisschen zurückschauen, so ein bisschen auf deine Karriere, weil das, glaube ich, für viele ziemlich spannend auch ist. Und die hat ja sehr früh begonnen. Es war ja schon so, dass du mit 15 schon bei einer Erstligamannschaft, sprich Austria Wien, auf der Auswechselbank warst teilweise. Sag doch mal so allgemein, wie deine Karriere so ein bisschen gestartet ist und ab wann es für dich auch so das Ziel wirklich war, Profi zu werden oder ab wann du gemerkt hast, okay, das könnte klappen.
Ja gut, geträumt habe ich, glaube ich, schon sehr früh, aber hab dann eigentlich relativ spät begonnen, bei einem Verein zu spielen, mit 10 damals. Mhm. Bin ich zu meinem ersten Verein gegangen, SV Aspern. Bin dann nach 1-2 Jahren schon zu Austria Wien gewechselt, in die U11, U12. Und dann bin ich dann in die Frank Stronach Akademie, hieß die früher. Das ist die Akademie von Austria Wien. Mhm. Da bin ich dann mit in die U15 dahin. Das war dann auch ein Internat. Das ist so eine Stunde weg von Wien, wo wir dann auch die Schule und das Ganze hatten. Und bin dann relativ schnell da die U-Mannschaften durchlaufen.
Oder übersprungen, kann man sagen.
Ja, ja, so ähnlich, ja, kann man schon so sagen. Hab dann aber auch schon mit den Profis dann auch trainiert, mit 15 damals. Wie du schon gesagt hast, bin dann auch auf der Bank gesessen, hab dann bei den Profis trainiert, aber auch in der zweiten Mannschaft dann gespielt. Das war damals in der zweiten österreichischen Liga. Mhm. Und bin dann nach der Saison dann nach München gewechselt, in die B-Jugend, wo wir damals alle im Vogel gezeigt haben, wo mich jetzt eher vielleicht irgendwann einen Schritt zurück mache, weil ich dann auch Angebote hatte aus der ersten Liga in Österreich und auch ein Angebot von Austria Wien damals hatte für einen Profivertrag. Damals mit 15, habe mich aber dann entschieden, ins Ausland zu gehen. Bin dann mit 16 in die B-Jugend nach München und ja, da ging dann alles auch relativ schnell.
Von der Profimannschaft in die B-Jugend.
Ja.
Ja, aber das Niveau beibehalten, weißt du? Nee, du hast ja dann damals aber auch in München schon als 16-Jähriger U19 gespielt, also A-Jugend, Bundesliga. Allgemein der Wechsel nach München, wie war das? Kannst du dich noch dran erinnern, wie du erfahren hast, also von dem Interesse von Bayern und wer von Bayern ist da an dich oder auch an deine Eltern oder an den Verein dran getreten? Weil ich kann mich da noch ziemlich gut erinnern, weil ich bin ja auch mit 16 nach München.
Ja, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ich hatte schon 1-2 Anfragen vorher von Bayern München. Ich wollte aber immer eigentlich nach England, hatte da auch schon Angebote. Ein paar Mannschaften aus England. Aber Bayern München hat dann wirklich nicht locker gelassen und haben gesagt, ja, komm mal und schau dir das Ganze mal an. Und das war der Werner Kern, damals, der dann in Verbindung mit meinem Vater war. Dann haben wir gesagt, okay, wir fliegen mal nach München, schauen sich da alles an. Und dann hat uns der Werner Kern auch vom Flughafen abgeholt, hat den ganzen Tag mit uns verbracht. Wir sind dann vom Flughafen direkt an die Säbener Straße, da hat uns alles gezeigt. Und von dem Moment an habe ich mich direkt verliebt und dann wusste ich sofort, dass ich hier hin möchte und relativ schnell dann noch die Entscheidung getroffen, nach München zu wechseln.
Boah, immer die gleiche Masche, du. Haben sie bei mir auch gemacht.
Ja?
Hat auch geklappt.
Bei mir nicht.
Ist ja eklig. Nein, der war auch der Werner Kern damals. Ne?
Ja.
Wir haben uns dann auch eingeladen gehabt, weißt du, haben uns dann da irgendwo, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich glaube, da irgendwie in den bayerischen Hof verfrachtet, Champions League Spiel geguckt. Ja, okay. Und dann konntest du mir ja nicht mehr Nein sagen, ne?
Ja.
Nee, aber
ich muss dich fragen, ist das eigentlich so, wenn du von Wien nach München wechselst, fühlt sich das so anders, wenn du ins Ausland wechselst?
Ja, also ja? Für mich hat sich das damals schon, ja, doch schon. Früher war das ja noch nicht so wie heute. Heute spielen ja wesentlich mehr Österreicher in der deutschen Bundesliga. Das war ja damals jetzt nicht so.
Ja.
Ich hätte eher gedacht, dass sich das für Toni so anfühlt, von Rostock nach München. Das ist eher wie ins Ausland wechseln, als von Wien nach München, hatte ich gedacht.
Ja, war ja auch.
Wie lange fahrt man da aus Rostock?
Ja, was sind das? 6-7 Stunden. Ja, ja, fährst du einmal durch ganz Deutschland.
Ja, stimmt.
Von daher, ja, auch für mich war das Ausland, ja. Du hast ja dann 2009 in der zweiten Mannschaft von Bayern, also in der dritten Liga gespielt, bevor du in die erste Mannschaft gekommen bist. Wie war das für dich, so vom Schwierigkeitsgrad her, sich innerhalb von Bayern München so nochmal so hochzuarbeiten? Also ich kenne das ja damals, war dann auch U19, dann habe ich so ein bisschen auch so Amateure, aber wenn ich da länger gespielt hätte, wäre aus mir nichts geworden. Also für mich war das extrem wichtig, das irgendwie zu überspringen und zu den Profis zu gehen, weil das eben eher mein Fußball war als bei den Amateuren. Wie hast du dich da hochgearbeitet bis zu den Profis?
Ja, gut, ich bin ja in der B-Jugend gewesen, habe in meinem zweiten Spiel eine rote Karte bekommen. aus Tätigkeit, das ist der Wahnsinn. Das darf man gar nicht laut sagen.
Doch, doch.
Und wurde dann belohnt und bin direkt in die A-Jugend dann gekommen.
Da war es nicht gesperrt wahrscheinlich.
Nein, war dann da auch noch gesperrt, aber habe dann noch in der A-Jugend trainiert, habe da dann auch gespielt. Bin dann aber auch relativ schnell nach einem Jahr dann zur zweiten Mannschaft gekommen. Und das war ja dann schon nochmal ein anderer Fußball. Das war ja damals in der dritten Liga.
Was mit dem Tiger da noch?
Ja, und Mehmet Scholl.
Okay.
Mehmet Scholl war auch mein Trainer in der zweiten Mannschaft. Ja, ich glaube, du kennst es ja auch ganz gut, dass das keine einfache Liga ist.
Nee, oder
damals war. Und es stimmt schon, dass es dann bei den Profis vielleicht vom Spielerischen her ein bisschen einfacher war, als wir jetzt in der dritten Liga, weil es einfach ein komplett anderer Fußball war. Aber ich habe da wirklich die Grundlagen wirklich sehr gut lernen können. Den Männerfußball, die Aggressivität, die auch in der Liga da einfach war, das auch einfach anzunehmen und der Spieler zu entwickeln. Das hat mir schon ganz gut getan.
Ja, klar, absolut. Also wie gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, immer wenn ich dann oben bei den Profis nicht im Kader war, also immer dort trainiert, dann bin ich dann teilweise manchmal zur zweiten Mannschaft und da hat der Tiger immer schon abgewunken, wenn ich kam, weil der genau wusste, dass das überhaupt nicht meins, aber ihm wurde halt aufgedrückt, dass ich zu spielen habe, ne? Also die von den Profis, die man halt spielt.
Ja, aber wo ich dann bei den Profis um war, da habe ich mir echt schwer dran, in der zweiten Mannschaft dann zu spielen, ne?
Ja, ist auch echt schwer, deswegen, ich habe auch Felix immer gesagt, wo er jetzt da zuletzt noch rumgegurkt ist in Braunschweig, da hätte ich, glaube ich, gar nicht so viel helfen können. Weil, weiß nicht, das ist irgendwie was ganz anderes, ne? Aber ja,
ich habe da auch nicht mehr geholfen, du.
hast du innerhalb von Bayern so in deinem Weg dann irgendwie hoch von B-Jugend zu Profis irgendwie so ganz spezielle Leute gehabt, die dich irgendwie gefördert haben innerhalb des Vereins, die dich unterstützt haben, gepusht haben und auch verteidigt irgendwie? Gab es da so ein, zwei spezielle oder hast du es einfach selbst gemacht?
Ich hatte sicherlich Personen, die für mich eine Anlaufstelle waren, wie Werner Kern oder Tiger speziell. Tiger war für mich, glaube ich, eine ganz wichtige Person zu der Zeit damals, aber jetzt auch rückblickend in meiner ganzen Karriere. Und eine wirklich sehr spezielle Person für mich ist heute gewesen.
Ja, ist er auch.
Wofür ich heute wirklich sehr dankbar bin. Und es war nicht immer lustig.
Nee.
Das weißt du, glaube ich, auch ganz gut, war nicht immer lustig. Aber das hat mich schon geprägt, auf jeden Fall.
Ich fand das beim Tiger so speziell. Ich meine, du hast ja die Entwicklung auch mitgemacht, wie der so den Fußball gesehen hat vor 12 Jahren oder so, ne? Wo er wirklich Amateurtrainer war. Und dann ja ganz lange Zeit jetzt Co-Trainer von den Profis und wie sich so mit den Trainern, ne, mit Pep und so weiter.
Speziell mit Louis van Gaal auch.
Ne? Louis van Gaal, genau, van Gaal, dann nachher mit Pep, wie sich so die Sicht von dem Tiger da nochmal komplett geändert hat auf den Fußball. Plötzlich wollte er guten Fußball spielen. Das war dem scheißegal in der dritten Liga. Da sollte geackert werden, ne? Also das fand ich schon geil.
Ja, der Louis van Gaal hat doch immer, was hat er immer gesagt? Laufen ist
für die Tiere, ne?
So ungefähr. Ich hätte es den Tiger mal erklären sollen, vor 12 Jahren. Ja, nein, voll. Das konnte man, glaube ich, sehr gut sehen. Die Entwicklung, glaube ich, die er auch selbst genommen hat in den letzten Jahren, war schön mit anzusehen.
Ja, ja, stimmt.
Ja, vielleicht nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen, wir reden hier von Hermann Gerland, ne? Das ist jetzt vielleicht auch nicht jeden Begriff der Tiger, aber das ist nur am Rande.
Nicht vom Effe.
Nee. Das ist richtig. Dein Profidebüt war im DFB-Pokal im Februar 2010. Damit hast du Toni als jüngster Spieler der Profimannschaft von Bayern eingestellt. Das hat Toni auch sehr geschmerzt in dem Moment. Da haben wir nochmal so einen kleinen Live-Kommentar bei deiner Einwechslung. Da wollen wir mal reinhören kurz.
Und jetzt wechselt Van Gaal. Und das ist ein österreichischer Nationalspieler, David Alaba.
Ja, heute habe ich nicht damit gerechnet. Also klar, stelle ich mich darauf ein, dass ich vielleicht reinkomme oder so. Aber ja.
Was hast du dann gedacht? Gleich mal ein bisschen Risiko, gleich mal sich zeigen, nicht einordnen?
Nein, ich glaube, das ist meine Spielweise und ich habe einfach mein Spiel gespielt und das ist dann rausgekommen.
Ja, also, dass das lange her ist.
Das hört man, ne?
Das hört man schon am Fritz von Turn und Taxis.
Ja, Februar 2010 war das. Dein erstes Mal für die Profis, wie war das da für dich? Und warst du da schon Nationalspieler, habe ich das gerade rausgehört? Mhm. Ja, ist auch nicht schlecht.
Ja, es war Wahnsinn. Das war eiskalt, aber ein unglaublich schöner Moment meiner Karriere für mich. Ja, wirklich.
Ja, ich glaube, das vergessen wir alle nicht, unsere ersten Profi-Einsätze. Das ist immer was Besonderes. Wir hatten gerade Louis van Gaal schon hier erwähnt. Der hat mal über dich gesagt, er ist ein linker Außenverteidiger, auch wenn er selbst das nicht denkt. Siehst du das auch so?
Ja gut, ich glaube, ich bin generell ein Spieler, der auf mehreren Positionen spielen kann. Hab die Position aber über einen sehr langen Zeitraum, glaube ich, ganz gut gespielt, mit Frank Ribéry auf der linken Seite. Ich bin auch ein linker Verteidiger.
unter anderem.
Ja. Louis van Gaal ist ja auch mal schwer von seiner Meinung bestimmt abzubringen. Der ist ja nochmal sehr klar. Du hast ja auch jetzt gerade in dem Interview auch schon nach deinem ersten Spiel gesagt, so ja, ich habe mein Spielstil und den will ich spielen. Das in dem Alter auch schon, finde ich, sehr selbstbewusst. Wie würdest du denn deinen Spielstil so beschreiben? Also was ist dir so wichtig auf deiner Position und wie du sie vor allen Dingen ausfüllen kannst?
Es kommt darauf an, auf welcher Position.
Sag mal, als Innenverteidiger. Ist das mittlerweile eigentlich deine favorisierte Position, Innenverteidiger?
Weil du
jetzt,
schon, ja,
jetzt ein bisschen mehr gewöhnt warst, oder?
Ja, ich spiele jetzt schon seit 2 Jahren und fühle mich da eigentlich ganz wohl. Und ja, meine Spielweise, wie würde ich die erklären? Ich glaube, ich bin jetzt kein klassischer Innenverteidiger. Ich versuche, glaube ich, das Spiel vielleicht irgendwo wie ein Mittelfeldspieler zu lesen. Ja, meine Stärken, glaube ich, liegen halt im Spielaufbau und vielleicht auch im Lesen des Spiels.
Ja, das hilft auf jeden Fall. Also ich kann das ja beurteilen. Also zumindest von damals ein bisschen und jetzt in Zukunft hoffentlich noch einige Jahre. Das ist logischerweise auch so, dass es den Mittelfeldspielern natürlich hilft. Ich meine, Felix, du kennst das auch, beziehungsweise du kennst das eher weniger, dass von hinten auch flach mal gespielt werden darf. Von daher, aber ich kann dir sagen, das hilft, du, Felix.
Ja, jetzt ist zu spät.
Nein, aber ist ja so. Ich meine, wir haben das ja auch erlebt. Wir haben mal gerade über dritte Liga kurz gespielt. Ja, da warst du als Mittelfeldspieler eigentlich auch oft dann mal so einfach in der Mitte gestanden und hast geschaut, wie die Bälle über dich rüberfliegen. Ja. Und das kam ja dann erst so mit der Zeit, mit Trainern, die wirklich Fußball spielen wollten, von hinten. Ne? Und das ist natürlich jemand wie David, der lieber von hinten rausspielt. Logischerweise auch für alle Mittelfeldspieler sehr wertvoll, würde ich mal sagen. Ne?
Aber ich muss auch sagen, so, auch wenn du hast ja mal gesagt, dass du am liebsten im Zentrum spielst, David, aber so die Zeit mit Ribéry auf links, du als linker Verteidiger, er vor dir, das hat mir eigentlich immer am meisten Spaß gemacht zuzuschauen. Da hat man ja auch gemerkt, dass ihr euch so ja auch super verstanden habt, aber das war immer schon schön anzusehen, wenn ihr da auf der linken Seite beide marschiert seid.
Ja, es hat auch wirklich total viel Spaß gemacht und das hat wirklich gut funktioniert. Wir haben uns da wirklich blind verstanden, Das, glaube ich, hat man schon gut sehen können, auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall, ja. Und nochmal kurz zurück, 2010, Double-Gewinn mit Bayern, erster Profivertrag, oder nicht erster, aber Profivertrag über 3 Jahre. Und du warst gerade mal 18 Jahre, also das erleben die meisten ihre ganze Karriere nicht. Wie hat sich das so in dem Alter, wie hast du das wahrgenommen? War das so eher ein Vorteil oder ein Nachteil, schon so jung erfolgreich zu sein? Also in dem Moment wehrst du dich ja nicht dagegen, aber so im Nachhinein ging das schon sehr schnell alles, oder?
Ja, es ging natürlich schon sehr schnell, aber danach strebt man ja, glaube ich, auch irgendwo schon viel früher. Man arbeitet ja genau dafür, um sich diese Träume zu erfüllen. Und der erste Profivertrag war für mich natürlich was Besonderes und vielleicht irgendwo auch eine Bestätigung für die Arbeit, die ich da vielleicht im Vorhinein geleistet habe und für meine Leistung damals.
Ja, total.
Ja, außerdem, wir haben ja noch eine Gemeinsamkeit, David. Wir sind ja jetzt nicht von Anfang bis Ende in München geblieben, sondern wir haben ja beide nochmal einen Umweg genommen. Mhm. Ich damals in Leverkusen und du bist dann, glaube ich, in der Winterpause 2010, 2011
genau.
Nach Hoffenheim gewechselt. Also A, warum die Situation? Also warum hättest du jetzt wahrscheinlich nicht gemacht als Stammspieler in München, sondern um Fußball zu spielen, aber vielleicht mal erklärt, warum Hoffenheim? Warum hattest du da ein gutes Gefühl und warum dieser Wechsel genau damals?
Ja, das kam relativ plötzlich zustande. Ich war da, wir hatten der Winterpause, da war ich in Wien bei meiner Familie, es war am Silvestertag, war gerade unterwegs, glaube ich, noch einkaufen für den Abend, für die Silvester.
Du warst einkaufen?
Ich weiß es nicht. Sicher.
Ich weiß es nicht.
Ja, da war ich gerade einkaufen, dann ruft mich mein Vater an, ja, komm schnell nach Hause, weil der Herr Nährlinger hat gerade angerufen. Und dann bin ich nach Hause, dann sage ich, ja, was ist los? Dann sagt er, ja, da tut sich gerade was. Es kam gerade eine Anfrage rein, ob du nach Hoffenheim gehen möchtest. Für 6 Monate eine Leihe. Mhm. Ich glaube, da war auch was, weil Luis Gustavo ja nach München gewechselt ist. Und das war so mit im Deal. Und die Entscheidung lag aber schon bei mir. Und ich hatte, glaube ich, 2 Stunden Zeit, um die Entscheidung zu treffen. Und sind mal dahin geflogen, nach Dubai, glaube ich, fürs Trainingslager mit Bayern oder nach Katar, weiß ich gar nicht mehr. Und war da schon komplett eingestellt, ja, übermorgen fahre ich wieder nach München und dann geht's eh schon ins Trainingslager nach Katar. Hab direkt Fieber bekommen. Aber mir ging's gar nicht gut. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, Alter, ich möchte mich bei Bayern München durchsetzen. Das war ja so mein Traum zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich, ich kann mich noch ganz gut erinnern, habe ich, glaube ich, auch in Basti angerufen, Schweinsteiger, und ihm um Rat gefragt, dann das mit meiner Familie besprochen und habe dann das dann so entschieden, dass ich das mache. Und bin dann am nächsten Tag nach München, habe dort meine Sachen gepackt und dann weiter, damals mit dem Audi A3 nach Hoffenheim.
Ja, so geht echt manchmal fix. Das war auch damals. Damals bei Leverkusen war es auch bei mir, glaube ich, eine ganz spontane Entscheidung irgendwie so. Da hatte ich irgendwie Leverkusen und noch 2 andere Vereine und da habe ich einfach nur irgendwie, glaube ich, der Jesse eine SMS geschrieben, Leverkusen? Fragezeichen, hat geschrieben, ja, und dann
die habe ich auch bekommen.
2 Tage später, ja, du auch, ne? Die habe ich auch geschrieben. Ja. Einmal Leverkusen, okay. Ja, alles klar.
Nice. Ja, das ist schon brutal, ne? Also, es war für mich damals, ich war damals 17, 18 Jahre alt, das war schon eine brutal schwere Entscheidung, weil weißt du nicht, was da auf dich zukommt, weißt du auch nicht, wie es da läuft, weil wenn ich jetzt nach Hoffenheim gehe, dort jetzt eher weniger eine Rolle spiele, dann kann ich ja Bayern München ja gleich vergessen.
Naja.
So, das war für mich damals keine einfache Entscheidung.
Ja, das stimmt. Der Gedanke war bei mir logischerweise auch da, aber klar, irgendwie am Ende der Tage, glaube ich, das haben wir auch gemeinsam, willst du halt einfach Fußball spielen, ne?
Ja.
Und das war dann, wenn das halt noch nicht so gegeben war, dort bei dem Verein, ja, dann halt irgendwo anders zeigen, dass das bis dahin die falsche Entscheidung war, ne? Dass das noch nicht gegeben ist.
Ja.
Und ich glaube, das haben wir ja auch gemeint, dass wir dann nochmal zurückgekommen sind, irgendwie als etwas fertigere Spieler. Und es dann eben auch funktioniert hat. Du hast jetzt gesagt, du warst ja nur ein halbes Jahr in Hoffenheim. Mhm. Wie war das für dich dann, sag ich mal, dort das halbe Jahr zu spielen und zu wissen, dass du eh bald wieder weg bist und hättest du dir vielleicht sogar am Ende vorstellen können, auch noch zu bleiben in Hoffenheim?
Ja, rückblickend war das genau das Richtige, genau das, was ich gebraucht habe. Damals als 18-Jähriger, ich bin dann dahin und habe dann von 17 Spiele durchgemacht und das auf Bundesliga-Niveau. Und das war für mich damals brutal wichtig und das hat mir wirklich sehr, sehr gut getan und ich habe in so einer kurzen Zeit mich brutal weiterentwickeln können und das war rückblickend wirklich sehr, sehr gut für mich und ich wollte dann auch nochmal ein Jahr dort bleiben, unbedingt.
Kenne ich irgendwoher.
Ja, und dann ist Jupp Heynckes Trainer geworden bei Bayern München zu dem Zeitpunkt und er hat dann mit dem Tiger gemeinsam dann entschieden, dass ich zurückkommen soll.
Ja, gute Entscheidung.
Das war bei dir ähnlich, Junge, ne?
Ja.
Ja, bei mir war es ja so, dass ich hatte ja einen Jupp in Leverkusen. So, und das war ja der Grund, warum ich noch ein Jahr in Leverkusen bleiben wollte. Und Jupp war ja noch ein Jahr länger dann in Leverkusen. Und ich bin dann zu Bayern zurück. Da war dann Louis van Gaal noch, aber das waren seine letzten 8 Monate. Und dann zur neuen Saison ist dann Jupp wieder hinterhergekommen. Und das war ja dann die Zeit, wo ich dann auch gesagt habe, da habe ich auch nichts dagegen, wenn der Jupp jetzt auch nach München kommt. Ne?
Ja, das hat sich im Nachhinein auch ausgezahlt dann, ne? Das stimmt schon. David, du warst ja dann auch, als du dann zu Bayern zurückgekommen bist, 2011, auch ja kurzfristig auch erstmal noch so ein bisschen Nicht-Stammspieler, konntest dir dann aber den Stammplatz auch erarbeiten, hast dein erstes Tor gemacht für Bayern. Wurdest dann ja sogar ein Österreich-Spieler des Jahres, das ist ja auch nicht selbstverständlich in dem Alter. Wie viel Energie und Aufwand hast du in der Zeit jetzt in deine Entwicklung gesteckt, um es jetzt auch bei Bayern direkt zu schaffen? Also hast du da dann noch gesagt, komm, jetzt bin ich extra motiviert, jetzt bin ich wieder zurück, jetzt mache ich noch mehr, um noch das hier endlich zu schaffen, was ja dann nochmal einen Schritt weiter als Hoffenheim ist?
Ja, gut, man kommt ja schon dann nach 6 Monaten, die man da einfach auf dem Niveau gespielt hat, glaube ich, mit einer breiten Brust zurück. Und Jupp Heynckes war da, glaube ich, ganz wichtig für mich, der mir da wirklich sehr viel geholfen hat, sehr viel mit mir geredet hat in der Zeit und mir immer wieder gesagt hat, dass ich meine Chancen bekomme. Und das war rückblickend dann schon schön.
Ja, oder einen oder anderen Freistoß hast du ja auch dann gerne mal verwandelt, ne? Also das ist ja auch immer schön angesehen zu wesen. Das wollen wir uns auch nochmal kurz anhören, wie sich so ein Freistoß von dir anhört. Gegen meine Braunschweiger war das sogar, haben wir doch einen Ton.
Alaba macht das. Alaba, er ist drin! Ein super Freistoß!
Ja, einer von vielen Freistößen war das jetzt im Podcast immer schwer, das bildlich darzustellen. Deswegen sind mal nochmal zu hören. Freistöße, da kann ich ja wenigstens auch mal mitreden hier. Habe ich auch den einen oder anderen verwandelt. Mhm. Wie oft hast du das geübt?
Ach, schon sehr oft.
Ja, heute noch bin ich doch Zeuge.
Ja, das habe ich ganz früh schon begonnen in meiner Jugend damals, das regelmäßig zu trainieren. Und es ist ja bis heute noch so, da stehen der Toni und ich noch heute am Platz und trainieren Freistöße.
Wer ist da erfolgreicher, Toni?
Ich würde mal Thai.
Naja, aber es ist ja auch immer, ne, auch in dem Alter dann, das ist ja auch schon ein bisschen her gewesen, jetzt gegen Braunschweig, da muss man bei Bayern auch erstmal schießen dürfen, ne? Das ist ja auch nochmal was anderes. Ja. Also können ist das eine, aber dürfen ist dann was anderes, ne?
Ja, stimmt schon, ja.
Toni musste ab und zu mal da Schere, Stein, Papier spielen mit Ribéry.
Stimmt, auch gesehen. Ja, kann ich auch noch dran erinnern.
Ja, stimmt, habe ich verloren. Ich auch noch. Ja, und hier war es dann halt irgendwann mal, ne, also hier waren dann die ersten 5 Jahre nichts mit Freistöße, da habe ich auch gar nicht erst geübt, weil da hat die Nummer 7 halt geschossen hier, ne, das ist so macht nicht so einfach.
Kann ja auch mal durchsetzen, ne, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, gehen wir nochmal ein Regal höher, Champions League, so war es ja 2012 und 2010, wo Bayern im Finale war, nicht zum Einsatz gekommen, das hat sich dann aber 2013 in Wembley gegen Dortmund geändert. Der erste Österreicher in einem Champions-League-Finale, auch wieder was Besonderes, oder? Also sowas macht einen ja auch stolz, oder? Also jetzt der Titel an sich ist natürlich wichtiger, aber sowas ist natürlich auch nochmal besonders dann, oder?
Ja, na sicher. Ich war sehr stolz darauf, natürlich irgendwo Österreich zu vertreten im Finale. Und dass das dann erfolgreich war, umso schöner.
Absolut. Und ja, ich war auch dabei, aber halt auch nur dabei. Ich saß da mit meinem Bündelriss und habe mir den Spaß angeguckt. Nein, aber war gut und ich glaube, da gibt's auch keine zwei Meinungen, dass David da einen riesen Anteil da hatte an der ganzen Saison, die ja überragend war. Es war ja nicht nur, also wie du ja gesagt hattest schon, Felix, es war ja nicht nur der Champions League, sondern es war ja das Triple und von daher, da war schon ein Riesenanteil auf deiner Seite, auch wenn du das jetzt nicht so sagen würdest, sag ich das aber.
Danke.
Ja, nee, nix zu danken, du. Du hattest dann aber auch, und da würde ich mal ganz gern wissen, weil ich habe das jetzt noch gar nicht so groß erlebt, du hattest 14 und 15 auch mal ein paar Probleme mit dem Innenband und musstest dann auch mal länger pausieren, allgemein. Verletzungen, da gucke ich immer mal ganz gerne nach links und rechts, weil da einige ein bisschen besser mit umgehen können als ich. Was bist du für ein Verletzter? Bist du sehr ungeduldig oder bist du jemand, der sagt, okay, das braucht jetzt seine Zeit und dann ist es so?
Ich bin, glaube ich, da schon sehr ungeduldig. Ich habe die Reha jetzt eher weniger gern. Wenn sich das Ganze dann schon zieht, das weißt du jetzt, weißt du ja selber auch, oder du auch, Felix, glaube ich, ganz gut. Mhm. Dieses Wiederholen von Tag zu Tag. Und dann, wenn ich schaust nach vorne, dann sagst du, ja, jetzt noch 2 Monate, jetzt noch 3 Monate. Das ist schon eine sehr intensive und keine einfache Zeit.
Nein, vor allem für den Kopf halt, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das ist für den Kopf halt ganz schwierig, die Zeit. Aber ich glaube, dass die Zeit auch ganz gut ist, glaube ich, auch einfach mental nochmal sich da weiterzuentwickeln, dass man da einfach stärker rauskommt aus so einer Zeit, weil die, glaube ich, sehr intensiv ist und man viel, glaube ich, arbeitet und man ist ja mit Behandlung und Training da wirklich sehr lange dann im Trainingszentrum. Ja, ist nicht so schön.
Ja, das kann ich aus aktuellem Anlass bestätigen, aber es ist auch jetzt ja wieder gut gegangen. Wir springen mal ein paar Jahre nach vorne, weil wir wollen jetzt nicht jeden der letzten 10 Meistertitel hier thematisieren. Aber es stimmt natürlich schon, dass du, ich glaube, zusammen jetzt mit Thomas Rekordhalter bist. Der Unterschied ist, du willst das nicht ausbauen. Du hast mehr als 400 Spiele für Bayern gemacht. Warst zwischendurch ja auch sogar in Momenten oder Spielen auch mal Kapitän. Hast in deiner vorletzten Saison noch das Triple geholt. Wie war jetzt diese letzte Bayern-Saison für dich? Wie hast du die erlebt, speziell nach dem Feststand für dich, dass du Bayern verlässt? Hast du das alles nochmal ein bisschen intensiver wahrgenommen oder hast du es
auf jeden
so
Fall
runtergespielt?
Na, das habe ich schon intensiver wahrgenommen und habe das versucht natürlich zu genießen. Speziell die letzten Monate wirklich das alles nochmal aufzusaugen und das einfach zu genießen und Die letzte Zeit war auch wirklich sehr schön in München und wie du schon erwähnt hast, wir waren in den letzten Jahren auch wirklich sehr erfolgreich und war rückblickend wirklich eine unglaublich schöne Zeit.
Ist ja auch nicht schlimm, wenn jetzt ein spanischer Meistertitel dazukommt, ne?
Das ist das Ziel.
Da muss man sich nicht gegen wehren. Aber was mich nochmal interessiert, ich meine, du weißt ja auch, wie es ist, dass es manchmal nicht so einfach ist im Verein, wenn man irgendwie den Abschied schon, wenn der schon feststeht, ne? Mhm. Deswegen mal, ich glaube, für dich war ja auch so jemand wie Hansi ganz wichtig, ne? Wie dankbar warst du ihm im Endeffekt, dass er eigentlich trotz dem lange feststehenden Wechsel eigentlich null an dir gezweifelt hat, beziehungsweise gar nicht mal gezweifelt, weil das ist klar, aber auch nie gesagt hat, okay, jetzt irgendwie mit Blick auf die Zukunft lasse ich jetzt mal einen anderen spielen oder so, weil der ist ja eh nicht mehr da. Ich meine, gut, bei Hansi hat es den Vorteil, er war selbst nicht mehr da, vielleicht wusste er das auch schon selbst rechtzeitig. Aber ich glaube, das ist ja schon wichtig als Spieler, ne, dass du sagst jetzt nicht, okay, ja, jetzt steht fest, dass ich gehe, jetzt bereitet er irgendwie die nächste Saison schon vor. Da wird ja wahrscheinlich auch welche geben, die es so machen würden.
Ja, ja, na, verständlich auf jeden Fall. Na, ich bin da Hansi wirklich sehr dankbar. Ich bin ihm aber auch für die letzten 2 Jahre wirklich sehr dankbar, weil er einfach geschafft hat, mich nochmal in eine andere Rolle reinzubringen, die ich, glaube ich, in den letzten Jahren dann einfach nochmal wahrgenommen habe, einfach was die Führungsrolle betrifft. Da glaube ich, konnte ich als Person, aber auch als Spieler, glaube ich, wirklich wachsen und mich da weiterentwickeln. Und dafür bin ich ihm da wirklich sehr dankbar, weil er da einen echt großen Anteil hat.
Ja, das denke ich auch. Was ja immer ein Thema ist, und das war ja lange Thema, und das kennt man ja vor allem auch so ein bisschen auch aus Deutschland. Was glaubst du? Ich meine, es gibt ja immer so eine öffentliche Meinung. Wo glaubst du, ist das Problem einfach an der Öffentlichkeit, dass die nicht auch einfach mal sich irgendwie ein Stück weit damit abfinden können, dass einfach der Beweggrund von so einem Wechsel auch mal ist, dass man nach, ich meine, wir haben es jetzt gerade gesagt, nach weiß ich wie vielen Jahren, nach weiß ich wie vielen Titeln, nach weiß ich wie vielen Spielen einfach mal was Neues machen will. Mhm. Ich glaube, wir brauchen jetzt alle nicht drum reden, dass es natürlich auch ums Geld geht immer. Das ist ja gar keine Frage. Das ist bei jedem so. Und braucht ja auch keiner von sich behaupten, dass wenn er irgendwo deutlich mehr kriegt, dass er es nicht machen würde, egal in welchem Beruf. Aber warum kann man nicht auch einfach mal akzeptieren, weil man hat ja immer nur noch von Geld, 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 Geld gelesen, dass man von Bayern München auch mal ganz gerne einen Schritt macht zu Real Madrid und das einfach auch mal als Beweggrund akzeptieren kann. Was glaubst du, warum man sich da so schwer tut?
Ja, ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass es heute vielleicht irgendwo ein bisschen schwieriger ist mit den sozialen Medien. Dann wird, glaube ich, von vielen Seiten, glaube ich, auch noch sehr viel hineininterpretiert. Da, glaube ich, kommen viele Faktoren zusammen, dass es dann vielleicht irgendwo am Ende dann so aussieht.
Ja.
Ich habe aber immer wieder meinen Standpunkt erklärt und auch meine Beweggründe gesagt. Und ja, warum das dann am Ende dann so ist, ist glaube ich, schwierig zu sagen. Aber ich glaube, wie ich schon erwähnt habe, dass da einfach viele Faktoren da eine Rolle spielen.
Ja, ist ja auch so. Ist ja auch völlig verständlich. Und jeder, der dich ein bisschen kennt, ja, der weiß ja auch und ich persönlich ziehe den Hut dafür, das habe ich hier schon einmal im Podcast gesagt, da hatten wir dich schon mal zum Thema übrigens,
ach so.
Dass ich auch den Hut davor ziehe. Ich meine, du hättest auch in dem Fall den in Anführungsstrichen einfachen Weg gehen können, ne? Ich meine, du hast dir da ein Standing erarbeitet, hast du ja gerade auch so ein bisschen erklärt, mit Führungsrolle, du hättest da mit Sicherheit auch einen absoluten Top-Vertrag bekommen, du hättest da oder hattest da mehr oder weniger den roten Teppich ausgelegt und sagst aber jetzt trotzdem nochmal nach so vielen erfolgreichen Jahren, pass auf, ich nehme nochmal diese Herausforderung und ich nehme das nochmal an. Deswegen, also mir ist das viel zu wenig, dann, dieses Feedback, das Respekt, der macht was Neues und viel zu wenig und viel mehr dieses, so irgendwie der folgt dem Geld,
danke dafür, auf jeden Fall. Na, es war ja auch keine einfache Entscheidung für mich und ich habe mir da aber auch wirklich sehr viel Zeit genommen, um einfach für mich persönlich die richtige Entscheidung zu treffen. Und habe da natürlich viel überlegt, sehr viel Zeit genommen, mich mit meiner Familie besprochen. Ja, und dann habe ich für mich einfach persönlich dann diese Entscheidung getroffen. Ich glaube, dass die für mich auch ganz gut war.
Was war denn so ausschlaggebend, sich dann für Real zu entscheiden? Also hast ja sicher auch andere Angebote gehabt und es wird ja auch sicher nicht sein, weil Toni da spielt, dass er einen Grund ist, nicht zu machen.
Hey, schön, dass der Toni da ist, auf jeden Fall.
Siehst mal, wie sehr Real Madrid zieht, obwohl ich da bin.
Ja. Das muss man auch schon. Ja gut, ja, ich hab auch andere Angebote gehabt, aber für mich war, glaube ich, relativ früh klar, oder dass wenn ich Bayern München verlasse, dass es wirklich nur einen Verein gibt, wo ich hin möchte. Dementsprechend dann auch die Entscheidung.
Also ich wurde auch oft gefragt, dann weißt du irgendwas oder so, oder hast du mal mit dem David geschrieben? Ich habe gesagt, ich brauche mit dem David nicht schreiben, weil ein, zwei Leute aus dem Club, da wusste ich schon dann irgendwann eine Tendenz und habe gesagt, alles klar, der Junge kommt.
Ja, wenn man sich kennt, dann ist es so, wenn andere Leute rätseln dann wieder, ne? Aber ja gut, hast jetzt nochmal kurz zu Bayern, du hast 13 Jahre da gespielt. Mhm. So in der Zeit, welches Team hat da für dich so am besten funktioniert? So, mit wem hattest du da am meisten Spaß und sind da sicher auch bei einigen dann Freundschaften entstanden, oder?
Auf jeden Fall, Freundschaften sind auf jeden Fall entstanden jetzt in diesen 13 Jahren. Das ist schwierig zu sagen, da jetzt ein Jahr rauszunehmen oder eine Mannschaft, weil ich als Spieler verschiedene Phasen dadurch erlebt habe, als junger Spieler in einer Mannschaft, dann als erfahrener Spieler und dann als Führungsspieler in einer Mannschaft. Und deshalb war wirklich jedes Jahr und jede Phase eine sehr besondere für mich.
Das glaube ich, das erfolgreich war ja irgendwie fast jedes Jahr.
Das kann man wohl sagen. Ich glaube, aber einen kann man wahrscheinlich trotzdem herausheben, so ein bisschen deinen Kontakt zu Frank. Das habe ich ja noch sogar miterlebt, sag ich mal, in meinen letzten Jahren in München. Mhm. Und ich glaube, dass es ja auch nicht weniger geworden ist, als ich weg war. Warum war er so wichtig für dich? Und wie hat er dir auch geholfen, gerade am Anfang, wenn man jung ist? Ja. Das ist ja extrem wichtig, ne?
Ja, du musst halt vorstellen, da kommst du als 16-Jähriger das erste Mal in die Kabine zu den Profis und dann steht der Frank Ribéry vor dir und sagt, hey, komm, setz dich da neben mich. Und vom ersten Tag an habe ich schon gemerkt, dass er einfach eine Person ist, die mir helfen möchte. Ich glaube, er hat auch wirklich relativ früh gemerkt, dass ich ein junger Spieler bin oder war, der lernen wollte, der hungrig war und seine Ziele einfach hatte. Und das, glaube ich, hat ihm vom ersten Moment an wirklich gefallen. Und du kennst ja Frank auch, das ist eine Person, ja. Die immer das Maximum versucht, aus sich rauszuholen, die immer erfolgreich sein möchte und sehr, sehr hungrig war, und das auch im Training. Da hatten wir, glaube ich, unsere Ähnlichkeiten und deshalb war, glaube ich, er für mich eine sehr, sehr wichtige, oder ist heute noch eine sehr wichtige Person, der mir da einfach sehr viel geholfen hat.
Das stimmt, ist ja immer wichtig. Also bei mir war das ja ein bisschen Miro damals, ne, der mich irgendwie da als 17-Jährigen in der Kabine irgendwie so ein bisschen abgeholt hat. Und von daher kann ich definitiv verstehen, wie wichtig das ist. Vor allem in der Kabine wie bei Bayern München, ne. Und die ist schon nochmal ein bisschen was anderes als woanders. Und Frank ist da ja auch wirklich jemand, ich meine, du weißt das, er hat auch einen kleinen Schaden, ne? Da brauchen wir uns nichts vormachen.
Einen kleinen?
Ja, gut. Aber was einem und was mir auch immer, und deswegen habe auch ich mich mit ihm ja immer gut verstanden, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb, ist halt einfach ein ja ein sehr ehrlicher Mensch, ne? Ja. Und wenn ihm irgendwas nicht passt, dann kriegt man das genauso gut mit. Und von daher bin ich da eigentlich auch immer ganz gut mit ihm klargekommen. Mhm. Wir wechseln mal kurz ein bisschen zur Nationalmannschaftskarriere. Auch die ist ja, hat sehr, sehr früh begonnen. Du hast schon, sag ich mal, in der U17 gespielt, wurde es dann von Andy Herzog in die U21 hochgezogen. Der hat mal über dich gesagt, der Bursche ist schon sehr weit, ein wunderbarer Linksfuß mit tollen Bewegungen und mit 17 Jahren schon sehr reif. Er ist ein Juwel, ein Segen für den österreichischen Fußball. Wie war dein Verhältnis zu ihm als Trainer? Ich meine, Andy Herzog ist ja auch hier in Deutschland ein großer Begriff.
Ja, sehr gut. Wir haben auch heute noch regelmäßigen Kontakt und ein sehr gutes Verhältnis. Er war für mich damals auch eine sehr wichtige Bezugsperson. Er hat ja auch bei Bayern München gespielt. Deshalb war er für mich wirklich sehr, sehr wichtig. Und der hat mich damals in die U21 geholt. Ich war damals, glaube ich, 16 oder so. Mhm. Und deshalb bin ich ihm auch dafür wirklich sehr dankbar.
Wie war es eigentlich damals? Hättest du eigentlich auch theoretisch für Nigeria, ich meine, dein Papa, der George, ist ja von Nigeria, deine Mama ist von den Philippinen. Mhm. Wie war damals die Entscheidung? War für dich klar, dass du für Österreich spielen willst? Das war sofort klar? Oder hattest du überhaupt andere Optionen?
Ja gut, die Optionen hatte ich, aber für mich war das relativ früh klar. Ich habe ja die ganzen U-Nationalmannschaften bin ich da durchgegangen und deshalb war das für mich, ich bin in Wien geboren, da aufgewachsen und da schon wirklich sehr stolz für die österreichische Nationalmannschaft zu spielen. Gut, der Tiger hat immer gesagt, du musst für Deutschland spielen. Ich sage, Tiger, wie für Deutschland? Ich bin in Wien geboren, bin in Österreich. Also wenn du was gewinnen willst, musst du für Deutschland.
Ja.
Da seid ihr Weltmeister geworden. Dann hat er gesagt, na schau her. Da hättest du spielen können.
Ich hätte eine gute Chance gegeben, links hinten. Da hat der Benny gespielt. Also nichts gegen Benny, aber Linksverteidiger war jetzt auch nicht seine Paradedisziplin. Also ich hätte dir eine gute Möglichkeit gegeben, ne? Das ist auch klar.
Ja, auch heute noch hättest du eine Chance, muss man sagen.
Ja, aber heute ist egal schon wieder.
Aber die EM ist ja trotzdem auch für euch in Österreich eigentlich gut gelaufen. Im Achtelfinale gegen Italien knapp gescheitert in der Verlängerung. Mhm. Du als Kapitän, war ja sicher für euch besonders, aber wie beurteilst du allgemein so die Entwicklung von der Nationalmannschaft in den letzten Jahren? Ich meine, das ist ja vor ein paar Jahren eigentlich auch noch nicht denkbar gewesen, dass sie bei der EM ins Achtelfinale kommt und da nur knapp gegen den späteren Europameister entscheidet.
Ja gut, 2016 haben wir eine nicht so gute EM gespielt und deshalb wollten wir es dieses Mal besser machen und es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Haben eine gute Vorrunde gespielt und es war schon, die Euphorie in Österreich war natürlich nach der Gruppenphase Wahnsinn und auch bei uns und dann gegen Italien, dann so auszuscheiden, war für uns dann vielleicht auch irgendwo bitter natürlich, aber auch irgendwo okay. Da wäre vielleicht ein bisschen mit mehr Glück noch mehr drin gewesen. Aber ja, die Entwicklung, glaube ich, ist eine sehr gute, die wir in den letzten Jahren genommen haben. Man sieht ja auch, glaube ich, wenn man die Namen einfach durchgeht, was für Spieler wir heute in unseren Reihen haben, das ist schon, glaube ich, sehr gut. Uns gelingt es, glaube ich, im Moment einfach nur nicht, immer diese Konstante reinzubringen, dass wir dann einfach das, was vielleicht irgendwo am Papier steht, das dann auch auf den Platz zu bringen.
Ja, das nächste Ziel wird ja dann, oder das nächste große Ziel ist ja dann sicher eine WM-Teilnahme, weil die gab es ja dann auch zuletzt 1998 für Österreich. Also das muss ja vor Generation auch so das nächste Ziel sein, oder?
Ja, sicher. Ich glaube, Ziel ist jetzt untertrieben, eher ein Traum. Ja. Für uns auf jeden Fall und den wollen wir uns natürlich erfüllen, diesen Traum. Das wäre für mich persönlich was unglaublich Besonderes, aber glaube ich, fürs ganze Land wäre das was sehr Spezielles und das wollen wir auf jeden Fall. Das wollen wir auf jeden Fall. Schaut jetzt nicht so prickelnd aus, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Die Chance besteht, aber auch weil wir die Nations League letztes Jahr gewonnen haben, können wir da auch über die Playoffs, das da nochmal schaffen, aber natürlich ist unser Ziel, dass wir jetzt einmal die nächsten zwei Spiele da erfolgreich bestreiten, dass da vielleicht noch irgendwo Hoffnung ist.
Dann drücken wir doch die Daumen, ne?
Fest.
Ja, aber sowas von. David, ein Thema noch. Es gibt einen Song über dich. Ne? Wird dir bekannt sein. Alaba, how do you do? Aber der
beschäftigt sich aber... Also das Zitat, das kenne ich. Ja, das Lied, das weiß ich gar nicht, ob ich das kenne.
Jedenfalls beschäftigt sich das aber schon mit einem ernsten Thema, unter anderem auch mit Rassismus in Österreich. Mhm. Inwieweit weißt du mit dem Thema selbst betroffen, sage ich mal, im Laufe von mir aus deiner Karriere? Oder gab's da Erlebnisse für dich, die schwierig waren, oder hast du es mehr am Rande mitbekommen?
Ja gut, ich glaube, Schwierigkeiten jetzt in meinem persönlichen Leben habe ich eher in meiner Jugend gehabt, als wie heute. Heute bin ich halt David Alaba, man kennt mich. Und dementsprechend werde ich einfach anders gesehen heute als wie damals in meiner Jugend oder in meiner Kindheit. Da hatte ich eher mehr Probleme oder wurde mit dem Thema Rassismus einfach viel mehr betroffen als wie heutzutage.
Ja, mit Sicherheit. Und trotzdem gibt's ja, und das merkt man ja auch heute bei einigen Beispielen noch im Fußball, Leute, unverbesserliche Leute. Boah, ich glaube schon, dass man eine Entwicklung sieht. Wir hatten auch mal hier Patrick Ovomoyela als Gast und da haben wir auch so die ein oder andere Geschichte von ihm, von damals, irgendwie so ein bisschen Revue passieren lassen und wie da damals noch im TV teilweise gesprochen wurde über Schwarze. Das ist Wahnsinn teilweise. Also einfach von Moderatoren ganz, ganz schwierige Aussagen. Und ich glaube, dass da ja schon eine gewisse Entwicklung zu sehen ist. Aber ich glaube, du bist ja auch jemand, der da auch vorne weggeht, dass das eben auch weitergeht, dass da diese Fälle, die es ja nach wie vor unbestrittenerweise gibt, einfach immer weniger werden.
Ich glaube, speziell im letzten Jahr. Es ist natürlich traurig, dass, glaube ich, solche Vorfälle passieren müssen, wie zum Beispiel in Amerika, die passiert sind, dass sowas passieren muss, um vielleicht irgendwo dann auch die Leute zu sensibilisieren. Und es hat natürlich dann aber auch irgendwo ganz gut getan, zu sehen, dass die Leute da einfach aufmerksamer geworden sind. Und man hat ja viele Kampagnen gesehen und man sieht ja auch, dass da eine Entwicklung stattfindet. Aber ich glaube, dass es noch ein sehr weiter Weg ist. Und da können wir alle unseren Beitrag zu leisten, dass die Entwicklung weiterhin nach vorne geht.
Ja, vor allem, weil es ja auch wichtig ist, nicht, das muss ja nicht nur in der Zeit, wo die Vorfälle passieren oder wo Kampagnen gestartet werden, passieren. Das ist ja ein Alltagsgeschehen. Das muss ja im Alltag gelebt werden. Und da finde ich es auch wichtig, dass wir da alle mit unserer Reichweite und mit unserer Stimme auch vorangehen, um uns dagegen zu wehren.
Ja. Ein anderes Thema noch, über das wir gestolpert sind, ist, dass du ja mittlerweile Anteilshaber bist an deinem Ex-Verein, Austria Wien. Hast da mal ein halbes Millionchen überwiesen. Wieso war es dir wichtig, deinen Ex-Verein in dem Fall auch zu unterstützen mit diesem Geld? Weil es einfach auch ein Teil von dir ist, Teil von deiner Entwicklung, oder gab es da noch irgendwas anderes?
In erster Linie bin ich natürlich aus der Wien sehr dankbar. Ich bin da die U-Mannschaften da durchgelaufen, bis zur ersten Mannschaft hoch und konnte oder durfte da wirklich eine wirklich sehr, sehr gute Jugendarbeit genießen. Und dann ist der Verein auf uns zugekommen, hat das Gespräch zu uns gesucht und dann war für mich das, glaube ich, relativ schnell erledigt, dass ich da natürlich helfen möchte.
Ja, das ist sehr löblich. David, letzte Frage. Zweifacher Champions-League-Sieger, zweimal FIFA-Club-Weltmeister, zweimal UEFA-Supercup, 10-mal deutscher Meister, 6-mal DFB-Pokalsieger, 5-mal DFL-Supercup-Sieger. Ja gut, das hätte man weglassen können. Auszeichnung Österreich-Sportler des Jahres, 2-mal, 7-mal Österreichs-Fußballer des Jahres. Was treibt dich noch an? Warum spielst du überhaupt noch Fußball?
Boah, weil ich es in erster Linie wirklich liebe. Wie man ganz am Anfang gesagt, es geht immer weiter. Und ich glaube, das sehe ich ja bei dir genauso. Wenn wir jetzt deine Autogrammkarte hinten durchgehen, was da alles oben steht, das brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, wenn ich dich sehe jetzt im Dampfbad.
Leute,
ehrlich, das müsst ihr euch geben. Ich war positiv überrascht. Ich bin da neu hergekommen. Es ist kurzes Themawechsel, tut mir leid, aber das muss ich schon erwähnen. Nee,
kein Problem.
Und ich kenne Toni ja schon mittlerweile sehr lange und habe in München damals Toni jetzt nicht wirklich regelmäßig im Kraftraum gesehen.
Das ist noch positiv ausgedrückt.
Okay, sag mal gar nicht.
Ja, richtig.
Und in der ersten Woche sehe ich den Toni jeden Tag in der Kraftkammer. Ich denke mir, okay. Dann gehe ich runter, setze mich ins Dampfbad, dann kommt der Toni rein. In der zweiten Woche mit dem Gymnastikball, auf einmal macht er Bauchübungen, Stabübungen im Dampfbad. Ich sage, Herr Toni, was ist mit dir los? Dann in der dritten Woche sitze ich wieder im Dampfbad oder gehe im Dampfbad rein und dann liegt er da mit Hanteln. Ich sage, Anton, was ist mit dir passiert in den letzten 7 Jahren? In der vierten Woche gehe ich runter, sitze da in der Sauna auf dem Fahrrad. Ich weiß nicht, Felix, kennst du deinen Bruder so?
Ja, ich bin gerade sprachlos, muss ich sagen. Das habe ich so, höre ich so jetzt auch zum ersten Mal und ich mache mir Sorgen.
Ich habe am Anfang auch Sorgen gemacht, aber ich glaube, das ist, glaube ich, in uns einfach dieser Hunger, den wir einfach, glaube ich, von klein auf einfach haben. Und wir wollen immer mehr und ich glaube, das Beste aus uns rausholen. Und ich glaube, sonst wären wir heute nicht da und würden diese Erfolge einfach haben.
Absolut.
Ich würde es auch sehr begrüßen, wenn dann zu deinen Titeln auch noch so ein, zwei spanische Meistertitel dazukommen, weil dann,
danke, ja, ich
dann auch. Hätte Toni auch noch ein, zwei mehr. Da bin ich ja auch immer dafür, manchmal.
Ja, das stimmt. Ich glaube, da hätten wir alle nichts dagegen. Und die hast du sehr schön beantwortet, die letzte Frage. Danke für die Blumen. David, vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen
danke
hast.
Danke euch.
Und auf jeden Fall viel Glück, sag ich mal, in den Spielen jetzt. Und was mir persönlich aber noch viel wichtiger ist, komm bitte gesund nach Hause. Und nach Hause meine ich nach Madrid. Mhm. Und dann sehen wir uns demnächst wieder im Dampfbad. Also, David, ja, mach's gut. Danke dir.
Danke, ciao. Danke euch.
Danke, ciao.
Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind 2 der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.